als der Journalismus in Deutschland gleichgeschaltet war. Die Zeitungsdynastie-Reihe von Katrin Tempel nimmt uns mit auf eine Reise durch Berlin. Von den goldenen 20ern über die NS-Zeit bis hin zur Nachkriegszeit. Drei Geschwister, ein Familienverlag und eine Welt, die sich radikal verändert. Ja, wie geht man mit politischem Druck um? Wie bleibt man sich selbst treu, wenn alles zerbricht? Und wie fängt man neu an? In der zweiten Episode um die Romantrilogie geht es um den Journalismus während des Krieges und wie er nach Kriegsende von den Alliierten gelenkt wurde. Die Episoden Mehr als eins im Podcast von Frau Goethe liest behandeln Romane, die aus mindestens zwei Bänden bestehen. Im Unterschied zu den sonstigen Buchbesprechungen wird mehr Wert auf Charaktere mit ihren Beziehungen untereinander, der Handlungsverlauf und gegebenenfalls historischer Hintergrund gelegt. Die Trilogie, die Zeitungsdynastie, habe ich auf zwei Episoden aufgeteilt. Die erste behandelt die Zeit bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und diese zweite die Kriegsjahre bis in die 50er Jahre. Ja, viele Unternehmer und Verleger, wie sie im Roman verkörpert sind, standen nach der Machtübernahme der NSDAP vor der Entscheidung, mitmachen, schweigen oder riskieren, alles zu verlieren. Während einige wie Frithjof versuchen, Haltung zu bewahren, zeigen Figuren wie Alexander, wie schnell man in eine Rolle des Wegsehens oder gar der aktiven Mitwirkung rutschen konnte. Besonders brisant, manche halfen einzelnen Juden oder Regimegegnern, aber oft nur dann, wenn es keine ernsthaften Konsequenzen für sie selbst hatte. Menschen wie Oskar Schindler in Krakau gab es viel zu wenige. Diese Ambivalenz ist typisch für die Zeit und macht sie bis heute so schwer greifbar. Zwischen echter Überzeugung, feigen Wegducken und kalkulierten Mitmachen war alles dabei. Und das alles oft innerhalb von ein und derselben Familie. Mit Die Zeitungsdynastie – Verlorene Heimat gelingt es Katrin Tempel, eine fesselnde und facettenreiche Darstellung der politischen und gesellschaftlichen Umbrüche der 1930er Jahre zu zeichnen. Die Figuren spielten die unterschiedlichen Positionen und Herausforderungen dieser Zeit von Widerstand und Flucht bis hin zu opportunistischer Anpassung. Die historischen Schauplätze und Ereignisse sind detailreich und eindrücklich beschrieben, wodurch Leser tief in die Geschehnisse eintauchen können. Der Roman zeigt nicht nur, wie sich individuelle Entscheidungen in das Leben der Protagonisten auswirken, sondern auch, wie diese Entscheidungen in den größeren Kontext einer sich radikalisierenden Gesellschaft eingebettet sind. Ein packendes und nachdenklich stimmendes Werk, das die Vielschichtigkeit dieser Epoche eindrucksvoll einfängt. Ja, die politische Lage in Deutschland 1933 war verheerend. Am 30. Januar 1933 wurde ja Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt und vier Wochen später, am 27. Februar, brannte bereits der Reichstag. Ein Ereignis, das die NSDAP nutzte, um politische Gegner auszuschalten. Im März wurde dann das Ermächtigungsgesetz verabschiedet, das Hitler und die NSDAP nahezu uneingeschränkte Macht gab. Und damit begann dann die Gleichschaltung der Medien, die ich bereits im ersten Teil der Episode näher erläutert habe. Unabhängige Zeitungen wurden verboten oder unter Druck gesetzt und Propagandaminister Josef Goebbels kontrollierte die Medienlandschaft. Regimekritische Journalisten wie Vicky und Frithjof flohen massenweise ins Exil. Prag in der Tschechoslowakei war in den frühen 1930ern ein Zufluchtsort für deutsche Intellektuelle und Künstler, wie es in dieser Trilogie auch im zweiten Band geschildert wird. Darin werden noch weitere Fakten mit den fiktiven Figuren verwoben, wie die Fluchtwege über Marseille. Die französische Hafenstadt war während des Zweiten Weltkriegs eine Drehscheibe für Flüchtlinge. Viele versuchten von dort aus per Schiff nach Nord- oder Südamerika zu entkommen. Auch der Spanische Bürgerkrieg von 1936 bis 1939 ist ein Thema. Harry und Erika sind nämlich als Kriegsreporter vor Ort, bis sie eine Passage über den Ozean bekommen. Ja, die Geschwister Mantei konnten sich also über die Kriegsjahre retten und haben diese unterschiedlich wahrgenommen. Obwohl Vicky und Fridtjof auf dem amerikanischen Kontinent in Sicherheit waren, mussten sie ihr Leben ganz unterschiedlich gestalten. Während Fridtjof eine Passage nach New York bekam, mussten Vicky und Harry über Mexiko ihren Weg finden. Dieser Part der Geschichte hat mir super gut gefallen, weil er eben verdeutlicht, dass nicht immer alles glatt ging, nur weil man das Glück hatte, vor dem Krieg zu fliehen. Viele Menschen, die vor den Nationalsozialisten fliehen mussten, fanden Zuflucht auf dem amerikanischen Kontinent. So auch Vicky und Harry, die es nach Mexiko verschlägt. Mexiko war in den 1930ern und 40er Jahren ein wichtiger Zufluchtsort für politische Immigranten, vor allem für deutsche, österreichische und spanische Regimegegner. Die mexikanische Regierung unter Präsident Lázaro Cárdenas zeigte sich vergleichsweise aufgeschlossen und bot vielen Exilanten Asyl. Besonders in Mexiko-Stadt bildete sich eine kleine, aber lebendige deutschsprachige Exilgemeinschaft, darunter Intellektuelle, Künstler, Schriftsteller und auch Journalisten. Sie alle teilten die Hoffnung, aus der Ferne einen Beitrag zum Widerstand leisten zu können, sei es durch politische Arbeit, Kulturprojekte oder Publikationen. Einige von ihnen fanden aber auch keinen neuen Wirkungskreis und beschäftigten sich eben anders. Fridtjof hingegen geht einen anderen Weg und landet in den USA, genauer gesagt in New York und später in Los Angeles. Beides waren bedeutende Anlaufpunkte für Exilierte. In New York lebten viele europäische Intellektuelle, Künstler und Wissenschaftler, die nach 1933 Deutschland verlassen mussten. Hier entstanden Exilzeitungen, Verlage und Diskussionsforen, in denen über die Lage in Europa informiert und debattiert wurde. Die Stadt wurde zu einem Zentrum des freien Geistes im Exil. In Los Angeles wiederum sammelten sich ein besonderer Kreis an Geflüchteten. Drehbuchautoren, Filmschaffende, Musiker und Literaten, viele von ihnen jüdisch oder politisch links. Hier traf sich die künstlerische Elite im Exil wie Thomas Mann oder Bertolt Brecht. Sie alle lebten zeitweise in Kalifornien und versuchten mit ihrer Arbeit Haltung gegen das NS-Regime zu zeigen. Sowohl Mexiko als auch die USA waren Zufluchtsorte, aber keine einfachen. Das Exil war geprägt von Sprachbarrieren, Existenzsorgen und Heimweh. Und doch bot es Menschen wie Vicky, Harry und Fridtjof die Möglichkeit, weiterzuleben, zu schreiben und zu wirken, in der Hoffnung auf eine andere, bessere Zukunft für das zerstörte Europa. Es war ein Neuanfang in den Trümmern, der im dritten Band der Trilogie behandelt wird. Der dritte Band beginnt nämlich 1945. Der Zweite Weltkrieg ist beendet, die Welt atmet auf und die Alliierten setzen alles daran, das Land zu entnazifizieren. Fridtjof Mantei hat inzwischen die US-amerikanische Staatsbürgerschaft und wird beauftragt, die deutsche Filmindustrie zu beeinflussen. Auch Vicky und Harry sehen ihre Chance, über die Zeitung zur Aufklärung beizutragen. In Berlin ziehen sie in die Familienvilla und erkennen, wie viel der Krieg zerstört hat. Sie vermuten, dass ihr Bruder Alexander ebenso wie seine Ehefrau bei einem Bombenangriff ums Leben kam. Mit vereinten Kräften machen sie ihr Haus bewohnbar und bringen auch bald wieder täglich unter erschwerten Bedingungen ein paar Blätter Nachrichten heraus. Als gerade wieder alles läuft, taucht plötzlich Alexander auf und lässt seine Verbindungen spielen. Katrin Tempel lässt ihre Figuren im Finale der Trilogie nochmal so richtig leiden. Die Geschwister Fridtjof und Vicky sehen die Scherben ihres früheren Lebens. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa im Mai 1945 war Berlin kaum wiederzuerkennen. Die Stadt lag buchstäblich in Trümmern, zerstört durch jahrelange Luftangriffe und die erbitterte Schlacht um Berlin in den letzten Kriegsmonaten. Ganze Straßenzüge waren nur noch Ruinen. Millionen Deutsche hatten ihre Wohnungen verloren, viele hungerten oder irrten durch das Land auf der Suche nach vermissten Angehörigen. Seit der Flucht der Geschwister sind 10 Jahre vergangen, in denen in Deutschland die Städte bombardiert wurden. Die ausgehöhlten Gebäude und die Trümmer auf den Straßen werden durch die Beschreibungen deutlich. Man kann sich die Menschen auf der Suche nach Nahrung und einem Platz zum Schlafen vorstellen. Ihr Schicksal bewegt also auch 80 Jahre nach Kriegsende immer noch. Berlin wurde damals, genau wie ganz Deutschland, in 4 Besatzungszonen aufgeteilt: amerikanisch, britisch, französisch und sowjetisch. Auch innerhalb der Stadt war die Teilung bereits sichtbar. Diese Sektorengrenzen legten den Grundstein für den späteren Ost-West-Konflikt und damit auch, ja, für den Kalten Krieg. Aber wir bleiben erstmal im Jahr 1945. Die findigen Schwarzmarkthändler werden durch Matze und Oskar personifiziert. Die beiden wirken authentisch. Gleichzeitig fühlt man mit ihnen, wie sie ihre Ideale neu überdenken. Auch die anderen Figuren haben jeweils eine Rolle und stellen so die Komplexität der Zeit dar. Die Wirtschaft lag am Boden, es gab kaum funktionierende Infrastruktur. Ideale Bedingungen also für einen blühenden Schwarzmarkt. Der Tauschhandel wurde zum Alltag. Zigaretten galten etwa als Ersatzwährung und waren wertvoller als die Reichsmark. In dieser instabilen Situation setzten die westlichen Alliierten, vor allem die Amerikaner und Briten, auf einen gezielten Aufbau demokratischer Strukturen. Ein wichtiger Baustein dafür war die Presse. Sie sollte frei, unabhängig und kritisch sein, als Gegengewicht zur Propaganda der vergangenen Jahre. Die Alliierten vergaben dafür Zeitungs- und Rundfunklizenzen und förderten eine freie und demokratische Presse. Ja, ihr ahnt sicher, dass es viel zu wenig unbelastete Deutsche dafür gab. Es waren hohe Herausforderungen in der Nachkriegszeit, einen Kompromiss zu finden, damit die politische Umerziehung eine Chance hatte. Die Trilogie um die Zeitungsdynastie stellt ein Stück deutsche Zeitgeschichte dar. Während in den beiden Vorgängerbänden die Willkür der Nazis gegen bestimmte Gruppen und Andersdenkende dominierte, sind nun die Alliierten mit ihren neuen Bestimmungen im Fokus. Frithjof ist US-amerikanischer Staatsbürger und nutzt seine Muttersprache, um durch die Medien den Menschen Hoffnungen zu machen. Statt der Propagandafilme werden mehr amerikanische Produktionen in den Kinos untergebracht. Und genau hier fügt sich die Figur Frithjof perfekt ins historische Bild. Als amerikanischer Staatsbürger wird er im Roman damit beauftragt, Einfluss auf die deutsche Filmindustrie zu nehmen. Es ist eine direkte Anknüpfung an die echte Praxis der Umerziehung durch Kultur und Medien. Die Mantel-Geschwister stehen damit symbolisch für die Hoffnung auf einen Neuanfang, aber auch für die Herausforderungen, die mit der Aufarbeitung der Vergangenheit verbunden war. Gerade weil Berlin von 3 Mächten regiert wurde, war es sicher nicht einfach, die Menschen zu erreichen. Diese waren vor allem mit der Entnazifizierung beschäftigt. Inzwischen hatten viele ehemalige Nazi-Größen erkannt, dass sie ihre Strafe mit Entlastungszeugnissen mildern konnten. Hier kommt natürlich wieder Alexander ins Spiel. Das Chaos wird im Roman greifbar. Unterschwellig muss man darüber nachdenken, wie viele ehemalige Parteimitglieder wohl doch den sogenannten Persilschein bekamen und einfach weitergemacht haben. Diese Aspekte zeigen die schwierige Balance zwischen Neuanfang, Aufarbeitung und alten Strukturen, die das Deutschland der späten 1940er Jahre prägten. Mit dem abschließenden Band der Trilogie Die Zeitungsdynastie – Neue Freiheit zeichnet Katrin Tempel ein eindringliches Bild der Nachkriegszeit, in der Hoffnung und Verzweiflung nah beieinander liegen. Die Ruinen Berlins, das Ringen um einen Neuanfang und die Frage nach Verantwortung und Aufarbeitung werden durch vielschichtige Charaktere und authentische Beschreibungen greifbar. Während Frithjof und Vicky versuchen, durch die Presse zur Aufklärung beizutragen, zeigt sich, dass alte Strukturen nicht so leicht zu überwinden sind. Die Geschichte ist nicht nur spannend, sondern regt auch dazu an, über die Herausforderungen und Widersprüche der unmittelbaren Nachkriegsjahre nachzudenken. Das Finale bekommt ebenso eine Leseempfehlung wie auch die beiden Vorgänger. Ja, die Zeitungsdynastie von Katrin Tempel erzählt in 3 Bänden die Geschichte des Journalismus in der NS-Zeit. Mit den Geschwistern Mantei erleben wir, was es hieß, in den 20ern, während der Kriegszeit und nach 1945 im Wiederaufbau im Zeitungsverlag tätig zu sein. Die Trilogie zeichnet ein Gesellschaftsporträt, das die gängigen Meinungen im Volk zeigt. Sie zeigt, wie es zu Kollaborationen und Mitläufertum im Nationalsozialismus kommen konnte. Viele Deutsche passten sich aus Opportunismus oder Angst an das Regime an. Unternehmer und Verleger mussten entscheiden, ob sie sich dem System beugen oder Widerstand leisten. Die Konsequenzen ließen aber viele untätig bleiben. Einige halfen einzelnen Juden oder Regimegegnern, solange es ihnen keinen persönlichen Nachteil brachte. Von daher sind die Figuren der Familie Mantei optimal positioniert. Während Vicky ihre Sicherheit für sich und ihren Mann im Ausland sieht, flieht Frithjof aus Überzeugung aus Deutschland. Alexander ist ein Opportunist, der aus der jeweiligen politischen Situation seinen Vorteil ziehen will. Die Handlung erhält dadurch immer wieder Spannungselemente, sodass es schwer fällt, die Bücher wieder beiseite zu legen. Die Trilogie bekommt von mir dadurch eine uneingeschränkte Leseempfehlung. Ja, wie schon erwähnt, behandeln die Episoden von mehr als 1 Romanreihen, die mehr als einen Band haben. Die Trilogie um die Zeitungsdynastie bietet dabei so viel Zeitgeschichte, dass sich daraus locker mehrere Episoden sprechen lassen. Im ersten Teil geht es um die goldenen 20er Jahre und in der zweiten Folge um die Kriegszeit bis in die 50er Jahre. Beide zusammen zeichnen ein bildhaftes Gesellschaftsporträt. 80 Jahre nach Kriegsende sind derartige Erinnerungen an die nationalsozialistische Zeit umso wichtiger. Die meisten Zeitzeugen können uns nichts mehr erzählen und wiederholen darf sich diese Zeit auch unter anderem Namen auf gar keinen Fall. Ja, hat euch diese Rezension angesprochen oder kennt ihr die Zeitungsdynastie bereits? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Die Rezension findet ihr übrigens auch auf meinem Blog https://fraugoetheliest.wordpress.com.